Hallo, ich erzähle euch heute was über DNSSEC. Ich bin Self, ich studiere Informatik an der Uni Basel und ich arbeite nebenbei noch als Linux System Engineer. Und hier im CCC Basel mache ich vor allem Dinge mit Ansible, Python und Betreiben von Mail-Servern. Ja, kurz zu DNS, weil bevor man DNSSEC erklären kann, muss man DNS halbwegs verstanden haben. DNS steht für Domain Name System und gemeint damit ist die Namensauflösung Internet, mit der Domainnamen wie zum Beispiel self.me aufgelöst werden zu IP-Adressen, wie hier in diesem Beispiel dargestellt. DNS ist eigentlich quasi eine dezentrale, hierarchisch strukturierte und weltweit verteilte Datenbank, wobei jeder DNS-Server einen Teil dieser Datenbank darstellt. Und DNS hat die Schwäche, dass es größtenteils unauthentifiziert und von unverschlüsselt stattfindet, was es sehr anfällig für Zensur und sonstige Angriffe macht. Kurz ein Beispiel, wie so ein DNS-Lookup funktioniert. Wir haben hier links den Client, der möchte wissen, was ist die IP-Adresse zu self.me. Der fragt dann seinen lokalen DNS-Resolver. Der weiß das gerade auch nicht, der hat es nicht im Cache und geht drum einmal nachfragen. Dazu geht er zuerst zu sogenannten Root-Name-Servern. Das sind die für die oberste Zone drin sind, wo die ganzen Top-Level-Domains drin definiert sind, wie zum Beispiel .com, .me, .ch etc. Und fragt den, ob er weiß, wo self.me zu finden ist. Der sagt in diesem Beispiel auch, das weiß ich nicht, aber fragt mal diesen a0.nic.me-Server. Dann geht er da weiter, fragt diesen .me-Server. Der antwortet, weiß ich auch nicht, aber fragt doch mal ns1.self.me. Und da geht er dann nochmal nachfragen und bekommt dann die Antwort, ja, hier, das ist diese IP-Adresse und gibt die zurück an den Client. Das große Problem damit ist, es hat überall Angriffsfläche. Der Resolver kann fehlerhafte Antworten zurückgeben, kann falsche Antworten zurückgeben und oder kann einfach die Aussage komplett verweigern. Irgendwelche Nodes auf dem Netzwerk zwischen Resolver und Client oder zwischen den autoritativen Servern auf der rechten Seite und dem Resolver können auch einfach Antworten verschwinden lassen oder verfälschen. Was bringt da jetzt DNSSEC? DNSSEC führt neu ein, dass DNS-Records kryptografisch signiert werden, womit diese geschützt sind vor unautorisierten Änderungen. Das wird erreicht, indem eine Chain of Trust aufgebaut wird zwischen diesen einzelnen DNS-Zonen, also dass eine Trust-Delegation stattfindet von der Root-Zone zu der .me-Zone und eine weitere Delegation von .me zu self.me. Und ein Resolver, der diese Records auflöst, der kann mithilfe dieser DNSSEC-Records überprüfen, ob diese Chain of Trust tatsächlich noch stimmt und somit sicherstellen, dass die Antworten nicht modifiziert wurden. Eine weitere Neuerung, die DNSSEC einführt, ist, dass die Nicht-Existenz von Records durch den autoritativen Name-Server bestätigt werden kann oder authentifiziert werden kann. Das heißt, normalerweise, wenn man eine Anfrage stellt an eine Domain, die es nicht gibt, dann kommt die Antwort zurück, ja, konnte ich nicht auflösen. Mit DNSSEC bekommt man bei der Antwort vom zuständigen Name-Server, der kryptografisch signiert, aussagt, diesen Namen gibt es nicht. Das Ganze ist spezifiziert im IETF RFC 40335 und ich erzähle jetzt noch ein bisschen, wie genau das überhaupt funktioniert. Was macht DNSSEC nicht? Es macht keine Transportverschlüsselung, das heißt, die Daten sind weiterhin im Klartext verfügbar. Da gibt es andere verschiedene Ansätze, das zu beheben, zum Beispiel DNS over HTTPS oder DNS over TLS. Es gibt auch noch DNS-Crypt, das sind alles verschiedene Ansätze, um dieses Problem zu lösen. Und DNSSEC führt nichts zur Verfügbarkeit, das heißt, Antworten können immer noch von bösen Aktoren verschwunden werden lassen. Um diese Chain of Trust aufzubauen, führt DNSSEC neue Resource Records ein, also neue Arten von DNS-Records, Dazu erstmal der RR-Seq-Record, der die Signatur eines anderen DNS-Records darstellt. Den DNS-Key-Record, der einen Public Key enthält, der zur Signatur verwendet wurde, mit dem dann diese Signatur überprüft werden kann. Dabei wird aufgeteilt in Zone Signing Keys, Key Signing Keys oder Combined Signing Keys. Dazu später noch kurz mehr. Dann gibt es den DS-Record, mit dem die Delegation der Chain of Trust sichergestellt wird, also mit dem die zum Beispiel die Root-Zone sagen kann, ich vertraue diesem Key der Punkt-Meet-Zone. Und dann gibt es noch den NSEC oder neuer NSEC-3-Record, mit dem eben diese authentifizierte Nicht-Existenz von Records sichergestellt werden kann. Ein RR-Seq-Record setzt sich zusammen wie hier abgebildet. Wir haben oben ein Beispiel von einem normalen AAAA-Record, also ein IPv6-Adress-Record. Und darunter sagt der RR-Seq-Record aus, er ist eine Signatur für einen AAAA-Record, verwendet die folgenden Signaturalgorithmen, ist gültig von und bis. Und im KeyTag, das ist der eindeutige ID des Public Keys, der zur Signatur verwendet wurde. Und ganz zum Schluss noch die Signatur selber, das ist dieser lange WS64-String da unten. Ein DNS-Key-Record sieht aus wie hier. Zuerst mal hat es da ein paar Flags. Dieses B256 sagt aus, dass ein Zone-Signing-Key ist, also dass dieser Key-Sig verwendet wird, um andere Records in der Zone zu signieren. Dann gibt es noch die anderen, die Key-Signing-Key-Records, also die Key-Signing-Keys. Hier eben dieser Flag 257, also kommt noch das Key-Signing-Key-Flag mit dazu. Mit einem Key-Sign-Key werden, wie der Name sagt, andere DNS-Keys signiert. In der Regel ist es so, dass die Zone-Signing-Keys regelmäßig automatisch rotiert werden und die Key-Signing-Keys eine längere Laufzeit haben. Und neben ein paar anderen Flags, wie dem Verwendungszweck und der verwendeten Algorithmen, steht dann auch noch der tatsächliche Public-Key, auch wieder Base64-encoded hier drin. Der DS-Record wird eben verwendet, um den Vertrauensanker zwischen zwei verschiedenen Zonen herzustellen. Beispiel hier wird gesagt, ich vertraue dem Public Key in der Self.me-Zone mit dem folgenden Hash. Und der Hash steht dann da unten. Und wichtig ist es, hier steht, das ist ein Record für die Zone Self.me. Dieser wird aber in der Parent-Zone angelegt, also in der Meet-Zone. Weil diese die Aussage darüber trifft, ich vertraue der Zone self.me mit diesem Public Key. Und dann gibt es noch eben diesen NSEC-Record, mit dem gesagt wird, dass es eine entsprechende Antwort nicht gibt. Und wie das funktioniert, ist, dass wenn man eine Domain anfragt, bzw. gibt es nicht von self.me, dass dann der NS-Record sagt, das gibt es nicht, aber der nächste Record, der existiert, wäre dieser www.self.me. Und von diesem gibt es folgende Resource Records. Das Problem ist, dass dieses Zone Walking ermöglicht. Das heißt, dass man mit sehr wenig Aufwand alle Einträge in einer DNS-Zone herausfinden kann, auch wenn diese eigentlich nicht wirklich öffentlich sein sollten. Um das zu beheben, wurde NSEC3 ins Leben gerufen. Bei NSEC3 werden diese Subdomains gehasht abgelegt, womit diese nicht mehr eindeutig enumerierbar werden. Wie genau das Hash gebildet wird, wird dann noch in diesen NSEC3-Params abgelegt. Damit werden dann keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Namen dieser einzelnen Zonen mehr möglich. Damit lässt sich das nicht so einfach rausfinden, welche Records es alles gibt. Wie hängt das alles jetzt zusammen? Und vor allem, wie kann ein Client, der eine DNS-Anfrage machen will, verifizieren, dass diese Antwort auch stimmt. Dazu hat eigentlich jeder DNS-Sec-fähige DNS-Resolver einen Trust-Anchor-Meet installiert. Das ist der Root-Key-Signing-Key von ICANN, also die Behörde, die DNS-Root-Zone verwaltet, mit eingebaut. dieser Trust Anchor ist hier abgebildet. Der ist ein bisschen länger, weil es ein RSA-Key ist. Und dann von dem, das ist dieser Key, der hier oben in doppelt umkreist ist, das ist Trust Anchor, kann der aktuelle Zone sein Key der Root-Zone abgefragt, also verifiziert werden. Dieser verifiziert wiederum den DS-Record der Root-Zone, die Delegation zur Punkt-Meet-Zone sicherstellt. Dort hat es auch wieder einen Key-Signing-Key, der wiederum einen Zone-Signing-Key signiert. Dieser signiert wieder einen DS-Record für Self.me. Und Self.me hat es auch wieder einen Key-Signing-Key, einen Zone-Signing-Key. Und ganz zum Schluss kommt dann dieser AAA-Record, der dann durch dieses ganze Chain of Trust verifiziert wird. Das klingt jetzt natürlich erstmal sehr, sehr aufwendig, um einen einzelnen Record zu verifizieren. Aber sehr viel davon lässt sich cachen und damit deutlich schneller verifizieren und abrufen. Wenn ein Resolver eine Signatur prüft, dann wird er eine ganz normale Antwort geben und zusätzlich dieses AD-Flag setzen, was da in den Flags als letztes drin steht. AD steht für Authenticated Data. Damit sagt der Resolver aus, dies ist die Antwort und ich habe diese Antwort überprüft. Wenn die Signatur ungültig ist, dann wird der Resolver mit einem Serve-Fail antworten, wie unten abgebildet. Das bedeutet, dass das Clients ihrem Resolver blind vertrauen. Wenn der Resolver sagt, diese Antwort ist verifiziert, dann glaubt ein Client in der Regel dem Resolver einfach. Nochmal zur Erinnerung, von vorhin hatten wir dieses Angriffsszenario ohne DNSSEC. Neu sieht das so aus, das heißt, zwischen Resolver und den autoritativen Nameservern können Angreifer die Antworten nicht mehr manipulieren, ohne dabei erkannt zu werden. Wie gerade erwähnt, wird dem Resolver blind vertraut. Das heißt, sowohl der Resolver als auch die Kommunikation zwischen Client und Resolver sind weiterhin nicht durch DNSSEC geschützt. Jetzt will ich noch ein bisschen was erzählen darüber, wie man eigentlich DNSSEC selber verwenden kann. Und schau jetzt mal den Fall an, ich will einen Resolver, der DNSSEC validiert. Entweder trägt man einen Resolver ein, den es schon gibt. Es gibt zum Beispiel die großen Public DNS Resolver, die validieren eigentlich allesamt DNSSEC. Aber hier gilt auch wieder, dem Resolver wird blind vertraut. Das heißt, wenn ihr 8888 in eurer Resolve-Conf eintragt, vertraut ihr damit den DNS-Antworten von Google. Die Alternative ist, dass man einen Resolver selber aufsetzt, entweder im lokalen Netzwerk oder direkt auf dem Endgerät. Eine gängige Software dafür ist zum Beispiel Unbound. Dies ist bereits Teil vieler Firewall-Distros wie OpenSense oder pfSense. Also wenn ihr so eine Software einsetzt, dann habt ihr höchstwahrscheinlich schon einen DNSSEC-validierenden Resolver im Einsatz. Wenn ihr selber eine Domain betreibt und diese mit DNSSEC signieren wollt, dann benötigt ihr erstmal einen DNSSEC-fähigen DNS-Anbieter. Also entweder benötigt ihr den. Oder ihr betreibt eure DNSSEC-fähigen DNS-Server selber. Idealerweise betreibt ihr von mindestens zwei, wegen Ausfallsicherheit. Diese sollten statische IP-Adressen haben, weil diese bei der drüberliegenden Zone eingetragen werden mit ihren IP-Adressen. Und sie sollten auch Dual-Stack-fähig sein, das heißt sowohl über IPv4 als auch IPv6 erreichbar sein. Als Software eignet sich dazu zum Beispiel NotDNS, dieser wird von der tschechischen Domain Registry herausgegeben. Und der signiert alle DNS-Zonen automatisch selber, wenn einmal eingerichtet. Und kümmert sich auch darum, dass der ZSK, also der Zone Sending Key, dieser Zonen regelmäßig automatisch rotiert wird. Generell ist der Konfigurationsaufwand mit Not hält sich sehr an Grenzen. Das setzt man einmal auf und kann es danach eigentlich komplett vergessen. Der Rest läuft eigentlich komplett automatisch. Wenn ihr jetzt einen DNSSEC-fähigen DNS-Server aufgesetzt habt, dann muss diesem natürlich auch vertraut werden. Dafür müsst ihr den passenden DS-Record, den euch der DNS-Server in der Regel generieren kann, entweder bei eurem Registrar hinterlegen. Bei Metanet sieht das Interface so aus, da gibt man den Keytag ein, den verwendeten Algorithmus und den Hash des zu vertrauenden Keys. Das setzt natürlich voraus, dass der Registrar das unterstützt. Sehr viele Registrare unterstützen das leider noch nicht. Aber es gibt auch Varianten, wie man das vollautomatisch umsetzen kann. Diese Variante ist in RFC 8078 festgelegt. Das ist noch recht neu aus 2017. Hier werden zwei neue DNS-Record-Typen eingeführt. CDS und CDNS-Key. CDS ist das gleiche wie ein DS-Record, wird aber in der zu vertrauenden Zone veröffentlicht. Also wenn ich einen CDS-Record für self.me erstelle, lege ich ihn auch in meiner self.me-Zone an. CDNS-Key ist eigentlich genau das gleiche, dass statt dem DS-Record direkt der DNS-Key-Record hinterlegt wird. Und eine Parent-Zone, die das unterstützt, sucht die Child-Zone regelmäßig nach CDS-Records ab und updatet automatisch die entsprechenden DS-Records, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt sind. Aktuell wird das nur von sehr wenigen Registries unterstützt. Zum einen von eben der tschechischen Registry, die eben es auch NOT herausgibt. Und zum anderen von Switch, was die Registry für CH und LI-Domains ist. Ich weiß aktuell von keiner anderen Registry, die das unterstützt. Es ist auch sehr, sehr schwierig, Informationen dazu zu finden, weil die meisten Registries das gar nicht auf ihre Website schreiben oder so und man das auch nicht einfach durch DNS-Queries herausfinden kann oder so. Damit fällt die Rolle des Registrars bei DNS-Sec eigentlich komplett weg, weil direkt die Registry die CDS-Records scraped und die dazu passenden DS-Records in die Zone schreibt. Euer DNS-Server muss das natürlich unterstützen. Bei NOT geht das. Das ist eine Zeile mehr in der Config. Ja. Damit, mit dem Ganzen wird DNS-Sec aufsetzen eigentlich sehr, sehr schmerzlos. Wie genau das funktioniert, definiert im Zweifelsfall die Registry. Bei Switch muss zum Beispiel darf durch einen CDS-Records die Chain of Trust nicht ungültig werden. Der hinterlegte KSK, der muss auch vorhanden sein und wird DNS erreichbar sein. Das Record-Set darf sich für 3 Tage nicht verändern und genau solche, also lauter solche Regeln gibt es. Damit kann man auch seinen Key-Signing-Key-Rollover automatisieren. Wenn man einen neuen Key-Signing-Key generiert, wird der neue CDS-Record veröffentlicht und erst wenn dieser in der Parent-Zone veröffentlicht ist, tauscht NOT automatisch den Key-Signing-Key aus. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier ein Beispiel, wo ein CDS-Record veröffentlicht wird. Auf der linken Seite ist noch keine Chain of Trust vorhanden, da gibt es noch keinen DS-Record. Und nachher hat die Registry automatisch den CDS-Record übernommen, in einen DS-Record übersetzt und eingefügt und damit die Chain of Trust hergestellt. Was zu beachten ist, wenn ihr dadurch eure Chain of Trust kaputt macht, wird eure Zone mit DNS-Sec-fähigen Resolver nicht mehr auflösen. Das kann verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, dass eben euer DS-Record fehlerhaft ist, dass die Signaturen nicht stimmen, zum Beispiel mit einem falschen Key erstellt werden, oder einfach abgelaufen sind, diese müssen regelmäßig erneuert werden. Die Nameserver machen das eigentlich automatisch für euch, also zumindest NOT macht das. Falls ihr Signaturalgorithmen verwendet, die eure Registry oder der Resolver nicht mehr akzeptiert, wird die Signatur als ungültig betrachtet. Und falls ihr mal eure DNS-Signaturen kaputt macht, insbesondere mit den DS-Records, müsst ihr ein bisschen auf die TTL der Parent-Zone schauen. Bei der CH-Zone ist es 1 Stunde. Das heißt, wenn ihr einen fehlerhaften DS-Record habt, dann wird eure Zone für mindestens 1 Stunde nicht auflösen. Im Zweifelsfall noch ein bisschen länger. Es gibt andere Top-Level-Domains, die TTLs von 1 oder mehreren Tagen haben. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man sich das nicht zerschießt. Ja. Und wenn euer DNS kaputt ist, dann ist auch alles andere kaputt. Also dann funktionieren eure Mail-Server nicht mehr. Eure Webseiten sind nicht mehr erreichbar. Also da sollte man wirklich aufpassen, dass man das korrekt macht und vielleicht erst mit einer Zone versuchen, die nicht ganz so wichtig ist. Anstatt gleich irgendwie die Firmenwebsites hinter DNS-Sec zu stellen oder so. Was ist so aktuell der Zustand mit DNS-Sec? Es gab vor ein paar Jahren ein größeres Ereignis bei DNS-Sec, und zwar hat er das erste Mal die ICANN den Root-Key seinen Key ausgetauscht. Das war 2018. Sehr viele Leute hatten Angst davor, dass da dabei das halbe Internet kaputt geht. Es sind tatsächlich einzelne Sachen kurzzeitig kaputt gegangen, aber das lief größtenteils doch recht problemlos ab. Die ICANN hat so einen Bericht veröffentlicht, der ist hier verlinkt. Und mein persönliches Highlight aus diesem Bericht ist dieses Zitat: Some Resolver Operators do not understand what the Resolvers do. Also manche Betreiber von DNS-Resolvern wissen nicht, was ihre Resolver machen und konnten gar nicht sagen, ob ihre Resolver automatisch auch schon den neuen Key Signed Key verwendet haben oder ob die überhaupt DNSSEC validieren. ICANN ist da wirklich proaktiv auf Betreiber von DNS-Resolvern zugegangen, um sicherzustellen, dass es dabei keine Probleme gibt. Und es hat auch sehr stark zum Bewusstsein von DNSSEC beigetragen in der IT-Welt. Wie sieht es so mit der Verbreitung von DNSSEC-Signaturen aus? Von den Top-Level-Domains sind 92% signiert. Bei den Domains in den CH- und LI-Zonen gab es neu einen sehr überraschenden Anstieg. Also 2020 waren das noch ungefähr 6% signierter Domains. Inzwischen sind wir bei über 40% an signierter Domains. Das kommt vom sogenannten DNS Resilience Program, was vom BARCOM initiiert wurde, also vom Bundesamt für Kommunikation in der Schweiz. BARCOM hat Switch die Aufgabe gegeben, dass es mehr für DNS Resilience tun soll, und DNSSEC ist ein Teil davon. Und insbesondere ein relevanter Teil ist, dass Registrare, die kein DNSSEC unterstützen, pro Domain mehr an Switch zahlen müssen als Registrare, die DNSSEC unterstützen. Das hat dazu geführt, dass die ganzen großen Registrare losgerannt sind und möglichst schnell DNSSEC implementiert haben, was zu einem massiven Anstieg an DNSSEC-Signaturen in der CH- und LI-Zone geführt hat. Wie sieht das mit der Validierung von DNSSEC-Responses aus? Ich habe da eine Statistik bei Dartnik gefunden, die sagt, 65% der Queries werden wir Resolvern von Schweizer ISPs werden validiert. 2019 hat Swisscom auf ihren Resolvern Validierung aktiviert. Seitdem hat sie eigentlich nicht mehr viel getan. Ich frage mich ein bisschen, woher genau diese Zahlen kommen und wie das überprüfen. Also eventuell erstmal bitte mit ein bisschen Vorsicht genießen, diese Zahlen. Und sonst, die üblichen Verdächtigen habe ich es genannt. Also diese ganzen großen öffentlichen DNSSEC-Resolver, die validieren alle DNSSEC. Also Cloudflare, Google, Cloud9 validieren alle. Dabei nicht vergessen, wenn ihr die verwendet, vertraut ihr automatisch den Resolver. So, dann hatten wir 2018 noch dieses komische Ding namens Geldspielgesetz in der Schweiz. Dagegen wurde ein Referendum ergriffen, weil es eben DNS-Signaturen für DNS-Zensur einführen wollte, um ausländische Online-Casinos vom Schweizer Markt auszuschließen. Dabei wurden ISPs dazu gezwungen, eben diese DNS-Zensur einzuführen. Das Ganze wurde unter dem Deckmantel der Suchtprävention gemacht und ISPs wurden verpflichtet, ihre User auf eine entsprechende Fehlerseite umzuleiten. Das steht so ein bisschen im Konflikt damit, dass Switch jetzt DNSSEC im Auftrag des BARCOM fördert. Weil wenn ein DNSSEC-fähiger Resolver gefragt wird, wird er ein Surf-Feld zurückgeben. Aber das Geldspielgesetz zwingt ISPs auf eine Fehlerseite umzuleiten. Und wenn man den Swisscom-Resolver fragt, dann wird man auch weiterhin auf eine Fehlerseite umgeleitet, obwohl diese eigentlich validiert. Noch ein nettes Zitat. DNSSEC ist tatsächlich inzwischen im Schweizer Parlament angekommen. Also 2017 in der Diskussion um dieses Geldspielgesetz hat tatsächlich Simonetta Sommaruga, die damalige Justizministerin, in einer Parlamentsrede gesagt, DNSSEC hätte sich nicht durchgesetzt, aber es existiert als Technologie. Da hat sich jetzt einiges geändert, wie wir an dieser schönen Grafik sehen. Das finde ich einfach sehr schön, dass sich das langsam doch durchsetzt und dass es tatsächlich irgendwie so weit oben der Politik angekommen ist. Ich habe eben erwähnt, der Resolver von Swisscom, der löst auch bei DNSSEC-signierten Zonen weiterhin auf eine Fehlerseite auf. Ich habe mir mal ein Beispiel gebracht, dieses bitcasino.io, ich will da keine Werbung für machen oder so. Das ist das einfach die erstbeste Domain aus der Blockliste der Spielbankkommission, die DNS-designiert ist. Und wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir das mit Cloudflare oder Cloud9 auflösen, löst das alles auf die tatsächliche Zielseite auf. Aber wenn wir den Swisscom Resolver fragen, gibt er eine IP zurück, die irgendwie seltsam scheint, die nicht auf Bitcasino umleitet. Unter dieser IP ist eben diese Swisscom-Fehlerseite zu finden. Diese Seite wurde wegen Verstoß gegen das Geldspielgesetz geblockt, Seite. Ich kann euch übrigens generell dazu raten, diesen ganzen IP-Range um diese IP-Adresse rum mal im Browser zu öffnen. Da ist einfach eine Sammlung von verschiedenen Fehlerseiten, die Swisscom ihren Usern zurückgibt, anhand von DNS-Antworten. Da hat es jetzt noch ein paar rechts amüsante dabei. Und also eben, was nochmal als, ihr vertraut dem Resolver blind, also wenn ihr den Swisscom Resolver verwendet, obwohl dieser DNS ja validiert, wird er trotzdem weiterhin für gesperrte Seiten auf eine Fehlerseite umleiten. Ja, damit komme ich jetzt zum Fazit. Die DNSSEC-Verbreitung hat stark zugenommen, wie wir eben in dieser Grafik gesehen haben. Es war noch nie so einfach wie heute, DNSSEC aufzusetzen. Also zum einen haben wir Nameserver, die das Setup sehr einfach machen, wie zum Beispiel Node. Andererseits haben wir Standards wie CTS, die das automatische Provisionieren von DNSSEC-Trust-Anchors vollautomatisch übernehmen. Und ja, use more DNSSEC. Setzt das bei euch ein, schaut, dass eure Resolver DNSSEC unterstützen, schaut, wenn ihr selber DNSSEC betreibt, dass diese signieren. Zum generell mit DNSSEC umgehen habe ich noch ein paar Tools verlinkt, die ihr euch anschauen könnt. Oben noch die Flags für DIG, um DNSSEC Responses zu analysieren. DNSWIS ist ein Webinterface, wo man eine Domain eingibt und das zeichnet die Chain of Trust grafisch auf. Diese ganzen Chain of Trust Bilder, die da waren, in den Spacenet-Zonen, waren alle mit DNSWIS erstellt. Root Canary und verteilte Systeme sind zwei Webseiten zum Überprüfen, welche Algorithmen eure Resolver unterstützen und ob diese überhaupt validieren. Damit wäre ich jetzt am Ende angekommen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne stellen. Ansonsten bin ich unter den Kanälen hier erreichbar.